Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben eine Hörerinnen-Mail bekommen und mit der möchten wir gerne einsteigen, weil es ein aktuelles Thema ist und eins, das uns schon seit relativ langer Zeit begleitet. Es geht nämlich darum, dass wir häufiger auch schon mal Literatur von Judith Butler hier im Podcast genannt haben. Und darum, wie Judith Butler sich verhält, gerade in Bezug auf den Krieg zwischen Israel und Gaza bzw. Palästina oder Palästinensergebieten. Und da wurde dann angemerkt, ob das hier schon mal Thema war in diesem Podcast. Und wir mussten beide sagen, nein, das haben wir nicht thematisiert bisher.
Wir haben es off record immer thematisiert, aber das hört natürlich niemand von euch und Ihnen und deswegen müssen wir dazu jetzt einmal was sagen. Es betrifft auch nicht nur Judith Butler, sondern einige TheoretikerInnen, die ich hin und wieder zitiere. Ich beziehe mich auf deren Druckwerke. Ich beziehe mich nicht auf die aktuellen Kontexte, in denen sie auftauchen und sich als Intellektuelle äußern zu Konflikten, die nun mal anstehen. Und das ist schwierig. Mich nicht zu äußern fällt mir schwer, mich zu äußern fällt mir aber noch schwerer. Und deswegen haben wir darauf verzichtet. Das hier ist dann vielleicht mehr eine Fußnote und ein Hinweis darauf, dass wir da zwar aufmerksam sind, es aber nicht leisten können, das angemessen zu kontextualisieren, weil es so verzweigt ist, dass wir daraus je eine neue Folge machen müssten. Vielleicht sollten wir aber doch den Hinweis mitsprechen, dass wir in vollem Bewusstsein dieser Problematiken TheoretikerInnen zitieren. Bei Judith Butler war es vor allen Dingen die frühe Theorie in Bezug auf feministische Positionen und Gendertheorie. Trotzdem hat das ja zu tun mit ihr als Person und darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Das kann man bedauern, das tun wir auch, wie gesagt, off record, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Und vielleicht sollten wir einfach mal einen Menschen einladen, der das besonders gut kann. Oder wir haben uns zunächst mal darauf geeinigt, dass wir auf Kontexte verweisen, die andere erarbeitet haben, weil wir es nicht so gut können, wie diese anderen das eben tun.
Genau, das ist auch das, was ich festgestellt habe. Ich habe mich zu Beginn zum Beispiel bei Instagram häufiger geäußert, aber mein großes Problem ist, dass es eine Gleichzeitigkeit von Ereignissen gibt und wir aber im Sprechen immer nur eine Nachzeitigkeit abbilden können. Ich finde, an der Stelle ist unglaublich schwierig, sozusagen ein gutes Gleichgewicht zu finden und es wird immer ein Ungleichgewicht sein. Also im Sprechen und in dem, was nenne ich zuerst, was nenne ich danach, ob ich jetzt chronologisch vorgehe oder wie auch immer, es wird immer ein Ungleichgewicht geben. Es wird immer Menschen geben, die sagen, jetzt, das ist unausbalanciert oder so. Und ich finde das Sprechen darüber als nicht betroffene Person dann auch extrem schwierig, weil mir bestimmte Bezüge und Einblicke und Perspektiven einfach fehlen. Und ich finde aber, es gibt Menschen, die das sehr, sehr gut machen. Es gab im Deutschlandfunk einen Podcast dazu ganz zu Beginn, wo verschiedene Perspektiven dargestellt und miteinander ins Gespräch gebracht worden. Den verlinke ich euch gerne. Und es gibt auch Gespräche von Shai Hoffmann und Joanna Hassoun, die beide versuchen, in Dialogen und Trialogen mit Betroffenen, mit Israelis, aber auch mit palästinensischstämmigen Menschen aus Deutschland und mit internationalem Kontext zu sprechen. Und die können meiner Meinung nach eine viel bessere Perspektive und Vielfalt liefern, weil sie sozusagen die Positionen schon mitbringen und dadurch eben eine andere Balance entsteht, als wir das hier leisten können, die immer darüber sprechen werden, aber eben nicht mit diesen Menschen. Und ich kann nur empfehlen, und deswegen habe ich mich zum Beispiel zurückgezogen und ich weiß, dass es auch nicht gut ist, aber ich habe sehr schnell gemerkt, mir fehlt unglaublich viel Hintergrundwissen. Sich das anzueignen, bis man dann sprechfähig ist, dauert einfach eine Zeit. Ich bin jetzt, glaube ich, so weit, dass ich sagen könnte, okay, jetzt habe ich eine Position erreicht oder eine Ausgewogenheit oder einen Einblick erreicht, wo es mir dann leichter fallen würde. Ich würde aber meine Stimme immer noch nicht als eine prägende Stimme in diesem Diskurs sehen. Nichtsdestotrotz finde ich es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben Stimmen gibt, die problematisch sind, wenn sie sich im aktuellen Diskurs äußern. Und das wäre jetzt bei Judith Butler der Fall.
Genau, in diesem Sinne können wir nur Danke sagen für den Hinweis. Der hat uns, glaube ich, an der Stelle erwischt, wo wir selber schon aufgeraut waren. Und das ist jetzt keine Ausrede, sondern ehrlich so gesprochen. Wir hoffen, dass der Verweis auf die etwas differenzierter argumentierenden Menschen da genügt.
das zum einen und zum anderen. Ich weiß, dass Menschen, die persönlich betroffen sind, zu Recht anmerken, dass es in Deutschland sehr viel Schweigen gibt, sehr schlechte Berichterstattung über die Situation. Und das muss man einfach so stehen lassen, weil das stimmt.
Ja.
So. Und das gibt jetzt einen ganz harten Themenbruch, weil das Thema, das Rita mitgebracht hat
und
sich gewünscht hat, ist ein Thema sozusagen aus den 90ern, das gerade so ein Revival erfährt, mit dem ich aber sehr wenig Berührungspunkt hatte.
Deswegen meinst du?
Ja, erstmal. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
So ist es. Ich habe das Thema mitgebracht aus einigen verschiedenen Gründen. Zum einen ist aufgefallen, dass ich immer, wenn ich im Rahmen von Seminaren, Workshops und so weiter freie Zeit einplane, was ich häufig tue, weil ich sie wichtig finde und dazu aufrufe, Themen zu benennen, mit einem Thema konfrontiert werde, das mich beim ersten Mal noch völlig kalt erwischt hat. Beim zweiten Mal hat es mich noch verwundert, beim dritten Mal habe ich gedacht, oh, da bildet sich irgendwie Zeitgeist ab. Da konfrontieren mich nämlich maßgeblich junge Frauen, weil ich eben viele Frauen vor mir habe, aber auch junge Männer damit, dass sie nicht gut gelernt haben, jenseits von Gender-Theorie, über Begehren, Bedürfnisse und Sexualität zu sprechen. Dass das also immer noch was ist.
Da kommt direkt der Alarm hinten durchgefahren.
Genau.
Erst die Kirchenglocken, jetzt
immer noch ein alarmierendes Thema. Und tatsächlich etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich dachte, da wäre der Diskurs mir vorausgeeilt. Ich bin alt, das habe ich so hinter mir gelassen. Mhm. Aber ich dachte, die jungen Menschen sind damit fein. Das ist nicht der Fall. Was die von ihrer, ich mache Airquotes, Aufklärung in der Schule berichten, war zum Teil hanebüchen und haarsträubend. Und es scheint etwas zu sein, was sie ja immer noch beschäftigt. Das war Themeneinführung Teil 1. Mhm. Themeneinführung Teil 2 war, wir haben ja ein Jubiläum zu feiern und dann habe ich mal so
das
rumgefragt
stimmt.
unter
das
den
hier,
Menschen,
ne?
die ich kenne, ja, was fändet ihr denn angemessen für so ein Jubiläum? Über Jubiläen und Rituale haben wir ja schon gesprochen.
Ja.
Was ist denn so dran? Und da haben eben auch einige und einer ganz explizit gesagt, ich würde mir wünschen, dass du was sagst zu Sex and the City. Und ich dachte, wie meinst du das denn jetzt?
Hä?
Die Serie oder was? Nein, nicht die Serie, nie gesehen. Aber über genau den eben angesprochenen Diskurs. Warum geht da die Schere so weit auseinander zwischen vermeintlicher Aufgeklärtheit und der Möglichkeit, drüber zu sprechen?
Mhm.
Und das halte ich tatsächlich für aktuell, wenn das so ist. Dann ist das ein Thema, das wir machen können.
Und damit herzlich willkommen zur 150. Folge von Was denkst du denn?
Ja, genau.
Hatte ich schon wieder vergessen.
Ja, so, da sind wir.
Da sind wir.
Prost. Mit
Prost,
der Kaffeetasse.
Genau.
Achtung, ihr hört das Geräusch.
Es klingt wirklich
trocken.
Ja. Absolut trocken, ja.
Trock. So, bei Sex and the City aus den 90ern würden wir vermutlich mit, was weiß ich, anstoßen, Pink Champagne oder so.
Keine Ahnung.
Das ist nicht der Fall.
Ich habe die Serie halt auch nicht gesehen, deswegen dachte ich,
jetzt kommt einiges von der Serie gesehen.
Ja.
Bei mir war das so.
Okay, so, erzähl mal.
Ach, persönlich ist immer ein bisschen doof, um theoretisch in ein Thema einzusteigen. Aber gut, es war so, dass ich zu den Zeiten, als das on air war, in einer WG lebte und meine Mitbewohnerin darauf bestand, das Dienstagsabend zu gucken. Und ich in allem widerstrebend, weil mich als Frau anders verstehend als das, was ich da vermeintlich zu sehen kriegen würde, mit so einer Pose von Girl Talk, kein Bock drauf, na gut, mich habe überreden lassen. Und es war aber signifikant häufig etwas dabei, was ich mitgenommen habe.
Mhm.
Es war auch viel dabei, was ich nicht mitnehmen möchte. Und ja, Klammer zu. Aber man soll ja das Positive mitnehmen. Und es war schon so, dass da Themen aufgeploppt sind, von denen ich dachte, ach ja, das ist gar nicht so doof verhandelt. Und weil es im Modus der Komödie kommt, dass du so drüber lachen kannst oder dass es auch sehr seicht zum Teil rübergebracht ist, manchmal auch nicht so seicht, ist es was, was am Alltag andockt und vielleicht helfen kann. Und zur gleichen Zeit habe ich festgestellt, dass homosexuelle Menschen in meiner Bubble das als befreiend erlebt haben, nicht nur in dieser Serie, sondern auch in anderen, die um diese Zeit liefen oder ein paar Jahre früher, dass überhaupt irgendwie queeres Leben mal als völlig normal und Bestandteil der Geschichte vorkam.
Mhm.
Dass es nicht explizit thematisiert wurde, sondern dass da Menschen halt vorkommen.
Mhm.
So. Jetzt fällt im Nachhinein auf, was da so alles nicht vorkam. Fiel mir damals auch schon auf. Das war so Teil meines Widerstands. Also ich habe da jetzt keine Arbeiterin gesehen.
Mhm.
Ich habe auch niemanden gesehen, der irgendwie in die Kategorie Diversität fallen würde. Nicht im Sinne von
also
bestverdientes Homosexuelles.
Genau, ja,
ja. So. Also es gab dann noch die ein oder andere Einschränkung. Und es gab ja so eine Neuauflage oder eine zweite, dritte, vierte, fünfte, was ist denn das dann? Staffel, sechste, siebte Staffel, die auch anders heißt. Die heißt…
Spin-off? Gab es nicht einen Spin-off? Also ich weiß es nicht.
Ein Spin-off gab es auch, einen Film dazu, zu einem Thema, das ich auch klug präsentiert fand, nämlich er steht einfach nicht so auf dich. Kann man noch drüber sprechen. Aber das, was jetzt aktuell auch nochmal in den Mediatheken ist, heißt And Just Like That. Nicht mehr Sex and the City. So. Und da kommen dann jetzt andere Figuren vor, die weiterhin bestverdient sind, aber und in New York leben. Anders funktioniert das vermutlich auch nicht als Format. Aber es ist klar ein Bemühen um mehr Diversität da, das merkt man schon.
So. Und ich glaube, das war der Punkt, warum ich das nicht geguckt habe, weil ich in diesen bestverdienenden Kreisen, also damit konnte ich mich überhaupt gar nicht identifizieren. Also das fehlte mir völlig.
Ja, ich schon als Philosophiestudentin.
Absolut, die sind ja auch aus den bestverdienenden Kreisen.
Ja.
Ja. Nee, aber das ist so, wo ich so dachte, ja, und ich kenne Frauen, die das geguckt haben oder ne, Freundinnen zu dem Zeitpunkt.
Nur Frauen? Das ist schon eine meiner Fragen.
Ich habe tatsächlich, bevor ich nach Köln gekommen bin, wissentlich keinen queeren Freundeskreis gehabt oder so. Also das war gar kein Thema. Mhm. Also und also ich habe nicht viel Bravo gelesen. Das wäre das Einzige gewesen, wo es dann verhandelt worden wäre.
Ja, aber es hätten ja auch Cis-Männer gucken können.
Nee. Da, wo
doch,
ich,
theoretisch
schon, aber nicht in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, da haben Cis-Männer sowas nicht geguckt. Also
auch ein Befund.
Genau, das war ein anderes Bild von Männlichkeit, das da gelebt wurde, da kam das nicht vor. Und deswegen habe ich sowas dann erst mitbekommen, als ich nach Köln gezogen bin, also in eine größere Stadt aus dem Dorf.
So, da sind wir bei meinem ersten Thema zum Thema. Das wurde nämlich häufig zitiert als Sex in the City. Da habe ich mich schon immer aufgeregt, weil ich mich halt aufrege, wenn man Sachen falsch sagt, aber auch wegen der Thematik. Es heißt, glaube ich, nicht umsonst End the City. Und um das mal ein bisschen höher zu hängen als jetzt die Serie an sich, die vielleicht ja auch gar nicht alle geschaut haben, die uns jetzt zuhören, das ist auch nicht nötig. Wäre für mich eine der anschließenden Fragen, wie hängt das denn zusammen, Sex and the City? Also es scheint ja um irgendwas an Urbanität zu gehen, was mit unseren Formen des Zusammenkommens zu tun hat. Und in vielen Disziplinen gibt es diese Diskussion über das Stadt-Land-Gefälle. In einigen ist es auch empirisch einfach nachweislich, dass es da einen großen Unterschied gibt. In anderen ist es schwieriger und ich habe mich gefragt, ob diese These stimmt und wenn ja, warum sie stimmt. Dass es nicht Sex and the Landscape heißt oder
Sex
so
in the Village.
Rural Life.
Sex in the Village wäre wahrscheinlich so, keine Ahnung, Tierfilm.
Ja, dann animalisch wird es auch noch, Achtung. Aber es ist ja tatsächlich so, dass da ein Zusammenhang postuliert wird und der ist auch schwer von der Hand zu weisen.
Absolut. Ich habe auch sofort Konnotationen zur Weimarer Republik, ehrlich gesagt, also zum städtischen Leben und mich gefragt, ob es zum Beispiel damit zu tun hat, dass du natürlich im ländlichen Zusammenhang viel näher beieinander bist. Also man kennt sich, man kennt eigentlich das halbe Dorf und wenn nicht das Ganze, also man kennt alle Menschen, die da leben. Und da ist es, glaube ich, deutlich schwieriger, aus der Norm auszubrechen, als es eben in der Stadt ist und in der Stadt auch mehr Vereinzelung stattfindet, im Sinne von Menschen leben halt nicht mehr in großen Familienverbünden, jetzt aus der Weimarer Zeit gesprochen, ne, sondern leben halt irgendwie dann auch mal vereinzelt in Zweckgemeinschaften, also in kleinen Familien, wo das dann einfach möglicher ist, plus dass dir natürlich so eine Großstadt auch ein gewisses Maß an Anonymität bietet. Ist ja nicht umsonst so, dass in diesen Großstädten dann eben auch die ersten queeren Clubs waren. Also auf dem Land sucht man die häufig bis heute vergebens.
Ja, ich habe immer Studierende, die dann Brandreden auf die Eifel halten, wenn wir über sowas sprechen,
da gibt
über das Stadt-Land-Gefälle, weil sie sagen, gerade auf dem Land, das sieht man vielleicht nicht, also wird nicht sichtbar gemacht, aber da gibt es genauso viel von dieser Art Leben, es ist nur anders. Ich habe mich versucht, formal zu nähern über das Argument der Zahl. Also wenn man davon ausgeht, es kommen zufällig Menschen zusammen, was ja auch nur zum Teil stimmt, weil sie häufig absichtsvoll in die Stadt ziehen oder absichtsvoll auf dem Land bleiben. Aber gehen wir mal davon aus, sie sind erstmal da, wo sie sind. Dann können wir ja davon ausgehen, das sind unterschiedliche Menschen. Es gibt da so eine Art gaußsche Normalverteilung. Mhm. Wir sind alle Individuen, ich nicht, die sich irgendwo da in dieser gaußschen Kurve verorten. Wenn die aber rein quantitativ größer ist, diese Zahl, dann ist die Streuung selbst in der Mitte ja größer. Mhm. Wenn dazu kommt, dass es sowas wie eine Attraktion der Stadt gibt, weil man an den Rändern nicht so geächtet wird, dann ist es auch logisch, dass da größere Zahlen zusammenkommen, derer, die sich selbst als abweichend, so wie man queer früher verstand, ne, sich selbst so verstehen und dann dezidiert dorthin wollen. Und Städte haben ja auch tatsächlich einen unterschiedlichen Vibe. Also wir sprechen hier aus Köln und nach Köln ziehen Menschen jetzt nicht der schönen Architektur wegen, oder?
Es gibt hier auch schöne Architektur.
Ja, ich kenne jetzt niemanden, der deswegen hergezogen wäre. Aber das heißt nichts, ich kenne ja nicht so viele Menschen. Na, es ist aber so ein anderer Faktor, ja, ne? Weswegen Menschen hier hinziehen. Das hat einfach andere Gründe und ich nehme an, mit anderen Städten ist es auch so. Und jetzt diese Fernsehserie bezieht sich halt auf New York City. Mhm. Also das ist ja schon ein Riesenproblem, als die eine von den vier Protagonistinnen nach Brooklyn zieht. Das wird, glaube ich, über mehrere Folgen ausgewalzt, was das für einen Kulturschock bedeuten muss. Und ja, in der Tat gibt es natürlich dieses Gefälle auch zwischen Vorort und City und zwischen Dorf und Land. Das ist ja auch nochmal anders. Wenn man so richtig auf dem Land lebt, ist sicher auch anders als in einer Kohorte von 2000 Menschen. Es macht was mit Menschen, wie sie ihre Lebensform wählen. Aber was genau es macht, ist ja spannend. Also wir haben Vermutungen, es ging mir auch wie dir, es ploppte so unmittelbar einiges auf, von dem ich dachte, ja, das ist doch ganz logisch, so wird es schon sein.
Assoziative Assumption.
Ja, und dann habe ich mal versucht, in wissenschaftlicher Redlichkeit dazu Quellen zu finden.
Puh, wenigstens eine von uns.
Hab zuerst mal bei den Medientheoretikerinnen gesucht, die ich noch kannte aus meinem Tefi-Fee-Studium, aber da bin ich nicht fündig geworden, die machen andere coole Sachen. Und habe dann im amerikanischen und englischen Diskurs einiges gefunden. Unter anderem einen wirklich lesenswerten Artikel von Joanna Brewis in der Zeitschrift Urban Studies. Mhm. Und das fand ich so gut, weil es eben diese Urbanität nochmal thematisiert und nicht so sehr wie jetzt diese vier Frauen da reden. Da können wir auch noch drüber sprechen, ist auch interessant. Aber wenn wir jetzt an diesem ersten Punkt der Urbanität bleiben und fragen, was das zu bedeuten hat, dann hat sie da so ein paar ganz gute Thesen. Mhm. Sie hat Frauen befragt, die in London leben und daraus so gefiltert, was es bedeutet, in dieser Großstadt zu leben. Und sie macht eine interessante Unterscheidung zwischen Sex and City, weil sie Sex groß versteht als alles, was zum Familienleben zählt, zur Privatsphäre. Ich würde auch sagen zur Care-Arbeit, das war da noch nicht so explizit, der Artikel ist von 2004, da war das irgendwie
da gab es das
so,
noch nicht mit der Care-Arbeit.
Genau, da gab es noch keine Care-Arbeit, da wurde das halt noch nicht so gehighlightet, aber genau darum geht's. Und The City ist für sie dann das Erwerbsleben, die Karriere, die Stadt, in der man nun mal ist. Und sie ist da auch sehr genau in der Analyse, dass das für diejenigen, die in der Stadt leben, schon immer natürlich keinen Unterschied macht. Das ist ja auch so, das kulturelle Angebot ist vielleicht da, aber wie oft nimmst du es wahr? Ja, ich bin sehr verknallt in die Stadt. Wenn ich Freizeit habe, genieße ich das, in der Stadt zu sein. Ja. Dann fange ich sofort an, Museen zu besuchen oder so zu flanieren, diese Sachen zu machen, die sonst nicht gingen. Aber im Alltagsleben macht es letztlich keinen Unterschied, außer dass ich ewig lang brauche, bis ich am Arbeitsplatz bin. Das würde vielleicht anderswo anders sein.
Ich muss dreimal um den Schreibtisch laufen.
Ja, ist gut für dich. Obwohl für mich ist auch gut rauszukommen. Ja. Heute nicht so?
Nee,
Alter,
heute
bin
ich
nass geworden.
Nass,
aber es ist an sich schon mal gut, für die Tür zu kommen.
Ja.
Aber ich weiß noch, als ich nach Köln zog, fand ich das so ganz frappierend, dass ich früher in meinem Leben vom Dorf in die Stadt 20 Minuten brauchte, mit dem Rad vielleicht 40 Maximum. Und dass ich jetzt von Köln nach Köln fahre und 45 Minuten brauche, das ist sehr irritierend gewesen für mich, diese Proportionen.
Ja, wenn du Pech anders. Kommst du in Berlin nicht mehr aus dem Kiez raus in 30
ja,
Minuten.
Ja, genau, dann fährst du und fährst und fährst und so, ah, alles ist immer noch zu Hause, langweilig. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Urbanität gerade dadurch auch Komplexität anbietet. Mhm. Kulturelle, aber auch sexuelle meinetwegen Komplexität. Und was Frau Brewis da analysiert, ist es, dass trotzdem große Ambivalenzen im Erleben stattfinden. Das eine ist dieses, ich wohne zwar in der Stadt, ich erlebe es aber nicht als Stadt.
Mhm.
Und das andere ist, ich kann es nur erleben, wenn ich meine Rolle wechsle, als Touristin zum Beispiel. Also wenn ich so tue, als würde ich hier nicht leben oder wenn mich Freunde besuchen. Und das haben wohl von London, das fand ich nachvollziehbar, viele berichtet, dass es unter anderem deswegen attraktiv ist, nicht für sie selbst, sondern weil Menschen von außen es attraktiv finden und zu ihnen kommen. Also sie finden es schön, dass sie viel Besuch kommen und denen dann London zeigen können und es selbst dann nochmal neu erleben, was sie sich als Londonerin nicht trauen würden, weil das so peinlich ist, so diese touristischen Attraktionen zu machen. Du brauchst dann um die Bande gespielt, irgendwie einen Attraktor, um zu sagen, so und jetzt führe ich hier Sehenswürdigkeiten vor. Was alle wohl auch gesagt haben, ist, dass es eine große Ambivalenz gibt, das zu genießen, weil sie erleben, dass the city, also die Urbanität, häufig zu Lasten von Sex geht, im Sinne von Beziehungsleben, Care-Arbeit, Privatsphäre, weil dieses Überangebot auch genutzt sein will. Also, dass es irgendwie als all abständig und konservativ gelabelt ist, wenn du dann sagst, ich will aber trotzdem einfach nur Kleinfamilie
bleiben.
Also, das ist halt irgendwie uncool, dann kannst du auch aufs Land ziehen. Ne?
Den Gedanken habe ich sehr häufig.
Ja, siehst du? Und das erleben die eben auch so. Und ich glaube, dass da ein Link zu feministischen Themen liegt, wenn du sagst, du hast da gar keinen Anknüpfungspunkt, dann glaube ich
doch, das
nicht. Ne? Weil die Frage ja ist, kannst du in der Stadt nur als Powerfrau, die männliche Logik bedient und als Single, der sich aus einer breiten Palette bedient, sinnvoll leben oder geht es möglicherweise auch anders?
Aber das ist ja genau das, was ich oder das, was bei mir angekommen ist, ist, ich habe zwar die Serie nicht verfolgt, also ich habe bestimmt mal die ein oder andere Folge gesehen oder so, aber es ist ja jetzt nicht so eine Serie, wo ich gesagt habe, bin ich die ganze Zeit beigeblieben.
Hast du keine Mitbewohnerin, die dienstagsabends genervt hat?
Nee, ich habe ja auch einfach sehr viel gearbeitet. Ne? Also ich habe ja immer schon auch während des Studiums gearbeitet und ich habe immer schon Probleme gehabt, so einen regelmäßigen Fernsehkonsum aufrechtzuerhalten, weil mein Leben eben außerhalb der vier Wände stattfindet.
Wegen der Urbanität, guck mal da.
Naja, ich bin viel im Reitstall gewesen, also Urbanität, okay. Also innerhalb von Köln, ne? Aber dadurch, dass ich immer sehr früh aufgestanden bin, Uni arbeiten und dann abends weggehen, das ist nicht so die Zeit, wo du Fernsehen gucken kannst oder einer Serie regelmäßig folgst, das hätte ich überhaupt nicht hinbekommen. Was aber bei mir angekommen ist, ist natürlich dieses Frauenbild, ne? Ja. Also der selbstständigen Frau, der Städterin, der Single-Frau, die irgendwie im Prinzip das männliche Verhalten übernimmt und ihren Bodycount erhöht, im besten Fall, ne? Sich unabhängig verhält, sich eben nicht verliebt, sondern auch einfach nur Sex haben kann, was Frauen ja abgesprochen worden ist, die auch kein Problem mit der eigenen Sexualität hat an der Stelle, ne? Also das auch genießt und leben kann und leben will und so. Und da ist natürlich in der Stadt einfach deutlich mehr möglich, weil du einfach viel mehr verschiedenen Menschen begegnest, als in dem Umfeld, das du schon kennst. So. Oder wo du auch zur Schule gegangen bist. Also Menschen aus dem eigenen Verein oder so.
Wobei, wie viele kann man flachlegen, wenn man das jetzt so die gesamte Jahrgangsstufe über durchgezogen hätte?
Nee, man muss es ja,
man muss die auch
Angebot
noch attraktiv
finden. Richtig. Das ist ja, wir haben ein entscheidendes Problem. Du hast ja nicht die Wahl, sondern das ist ja so eine vorgesetzte Auswahl. Und wenn das nicht nach deinem Gusto ist, dann ist das problematisch. Da.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Bin ja völlig wahllos.
Das ist schon so, dass die da, also in der Stadt einfach deutlich, weil hier auch mehr Menschen hinkommen einfach.
Ja,
ne? Also
genau.
Es gibt mehr Besuch, die Fluktuation ist größer und das Fluktuation macht es natürlich auch leichter, einfach unverbindlich zu sein. Und du hast hier eine, oder habe ich zumindest erlebt in meinen jungen Jahren, und das ist ja wirklich leider auch schon eine Zeit lang her, dass es eine große Unverbindlichkeit gab, die ich sehr lange sehr genossen habe als eine große individuelle Freiheit auch für mich. Also ich muss mich nicht binden, ich muss dieses Familienbild nicht leben, ich muss nicht jetzt einer festen Partnerschaft hinterherjagen, sondern ich kann das haben oder ich kann Friends with Benefits haben und parallel einfach mich selbst verwirklichen im Sinne von, ich kann studieren, ich kann arbeiten, ich kann genauso viel unterwegs sein wie vorher, ich muss mich überhaupt mit niemandem absprechen, also eine richtig große individuelle Freiheit. So. Und das war etwas, glaube ich, das dieses Bild vermittelt hat.
Ja.
So, und was bei mir auch tatsächlich angekommen ist, wo ich dachte so, yeah, super. Nicht reflektierend, dass ich damit eben Männlichkeitsmuster übernehme, zum Beispiel.
Womit ich im Zweifel auch kein Problem hatte, sondern früher auch dieses Label gern angenommen habe. Also wenn mir jemand gesagt hat, dieses One-of-the-Guys-Ding, war ich damit glücklich, das war okay für mich. Das zu problematisieren, habe ich erst spät gelernt. Aber ja, ging mir exakt genauso. Und wohl auch fröhlich gelebt. Jedenfalls spricht da auch die Theorie für, fröhlich, lustvoll.
Ja,
ich habe das als lustvoll erlebt. Und das, ich möchte es auch nicht missen. Also ich hätte es ungern damals schon problematisiert. Es ist gut, das jetzt zu tun. Aber es wäre mir mit dem reflexiven Abstand, hätte ich Dinge unterlassen, die ich jetzt aber schon auch als Teil meiner Biografie positiv werten kann.
Ja.
Aber abgesehen von der persönlichen Biografie, die bei vielen, glaube ich, Resonanz erzeugt, dass es diese Phase gab? Oder?
Es gibt ja diese Frauenzeitschrift Cosmopolitan, die ist ja eigentlich sozusagen das Printabbild davon, die kosmopolitische Frau.
So, damit hätten die angestoßen, das hieß Cosmopolitan, was sie immer
getrunken
haben.
Stimmt, richtig. Wahrscheinlich heißt die Zeitschrift deswegen auch so. Es müsste man mal recherchieren. Sie ist ja schade, dass wir da jetzt so blank sind, aber vielleicht ist das was, wenn es zustande kommt, Rebecca und Annika mitbringen können. Wir haben nämlich überlegt, wir wollten sehr gerne einen Crossover-Podcast mit Feminist Shelf Control machen und haben angefragt und müssen mal gucken, ob das zustande kommt. Aber wenn, können die da, glaube ich, noch eine Expertise beisteuern, der wir jetzt sozusagen die Vorarbeit leisten.
Ja, auf jeden Fall müssen wir dann nicht nur über Urbanität, sondern auch über das Mondäne sprechen, denn kosmopolit zu sein ist natürlich maximal mondän.
Ja.
Und Robert Faller, der ein Kapitel über Sex and the City geschrieben hat in diesem Band, den ich schon mal zitiert habe,
der
Zweite Welten, hat das gesehen, auch mit Freude gesehen. Als Mann, als alter weißer Mann mit Freude Sex and the City geguckt und ist da ganz auf deinem Kurs und sagt, das geht da eigentlich um das Heben eines historischen Moments, nämlich den Moment, in dem sich Frauen in Bezug auf Sexualität genauso verhalten können wie Männer, was ja nicht selbstverständlich ist. Ob sie das dann tun, ist die andere Sache. Und sein zweiter Punkt ist, da es als Komödie rubriziert ist, erlaubt es auch bestimmte Kniffe. Also bestimmte Pointen, die jetzt nicht real life abbilden, die wichtig sind, um es so zu erzählen, wie es erzählt ist. Und die dann aber auch was markieren. Also diese Pointen machen etwas lesbar oder wahrnehmbar, was vielleicht gar nicht nur lustig ist, sondern was alltagsrelevant ist.
Ja,
und so ging es mir beim Schauen manchmal schon auch.
Schon. Also so ein Mr. Big zu haben, ist auch nicht nur lustig.
Boah. Diesen Handlungsstrang habe ich überhaupt nicht verstanden, bis ich über die Ambivalenz gestolpert bin, weil Carrie ja so eine Figur ist, die einerseits das repräsentiert, worüber wir jetzt gesprochen haben, so frei und unabhängig und viel Kohle und Markenklamotten und dieses Gedöns und dünn und weiß und so. Und die könnte ja, und dann hängt die sich an so einen Typen. Warum? Und auch mit diesem Ideal, dass
Liebe.
Das irgendwie,
ja, Entschuldigung.
Ja, große Ambivalenz.
Ich habe das nicht reflektiert damals. Was sollte ich tun?
Nee, ist ja richtig so. Ja. Man fragt sich, warum sie mit den anderen dann überhaupt. Aber gut, es ist egal.
Gut, dass wir über Carrie reden.
Ja, das ist direkt das nächste Thema. Warum reden wir über einzelne dieser Frauen? Ich glaube, dass das nur personifizierte Aspekte von Frausein sind. Aber egal. Diese Ambivalenzen wurden dann sichtbar in diesen Pointen oder auch Themen, die zu besprechen wären und die auch für Männer zu besprechen wären. Darauf wurde ich nämlich in der Themenvorbereitung sehr dezidiert hingewiesen. Rita, auch Männer haben Sex in der Stadt. Und ich dachte, ach so, die hatte ich jetzt, ja, okay. Mit wem?
Weiß ich nicht.
Die hatte ich so ein bisschen in dem ganzen feministischen Diskurs verloren. Aber ich glaube, dass das auch dran ist, das zu thematisieren. Denn der dritte Punkt bei Pfaller ist, dass in dieser Serie zwei Ebenen aufgemacht werden, auch um das Komödiantische leichter erzählen zu können. Er nennt das, glaube ich, erste Bühne und zweite Bühne. Auf der ersten Bühne passiert den Figuren etwas und auf der zweiten, also sie rufen sich zusammen auf einer zweiten Bühne im Taxi oder im Café oder so und besprechen das Ganze aus ihren jeweiligen Perspektiven, die sehr holzschnittartig sind, sodass dann auch konfrontiert werden kann, wie man das Ganze sehen könnte. Wie in einem Roman eben auch. Und dadurch entsteht die Komik, dass wir als ZuschauerInnen die erste Bühne kennen und dann schauen, wie es auf der zweiten Bühne verhandelt wird. Und das war eben für mich die Verbindung zu den Anfragen der Studierenden. Die sagten, sie erleben viel auf der ersten Bühne, aber die haben im Prinzip keine zweite Bühne. Die haben kein gutes Vokabular oder keine Orte, an denen sie zusammenkommen, um darüber gut zu verhandeln. Und das hat mich total erstaunt.
Aber das macht man doch im FreundInnenkreis.
Ja, eben. Das dachte ich auch, aber als ich dann anfing, dezidiert zu fragen, habe ich gemerkt, dass ich da auch in einer Blase lebe. Mhm. Ich kann über Blasen reden, Blasenentzündungen und so mit meinen FreundInnen.
Ja, der Rest hat Blasenschwäche.
Ja, Fellatio-Schwäche. Na, ich kann halt über Sex sprechen, wenn ich das möchte. Ich kann über meinen Körper sprechen und über den Körper der anderen. Ich kann auch über Sex sprechen, auch sehr explizit. Ich habe Menschen, mit denen das geht, ohne dass das peinlich wäre oder schlimm oder auch nur sehr lustig. Ich kann darüber sprechen, aber das sind nicht so ganz viele Menschen. Und bei mir liegt es auch daran, dass ich mir das als emanzipativen Akt angeeignet habe, weil ich es früher überhaupt nicht konnte. Ich habe es in diesem katholischen Elternhaus in keiner Weise gelernt. Also mein Vokabular stammte aus Biobüchern meiner großen Geschwister. Ich kann das alles auch auf Latein besprechen.
Sehr schön.
Aber es war für mich wichtig zu lernen, wie man was gut sagen kann, auch um meinem Begehren Ausdruck zu verleihen. Jetzt nicht, dass ich da so eine Präambel spreche, bevor ich mit jemandem Sex habe und sage, pass auf, du musst das so und so und so und so machen.
Wie in Quality Land.
Ja, gerne nicht. Das ist dann der Unterschied zwischen Sex und Erotik, finde ich. Aber das Vokabular ist nicht selbstverständlich und auch der Gestus zu sprechen ist nicht selbstverständlich. Es ist unter vielen noch so, dass das doch zu arg privat wirkt oder doch auch noch zu tabuisiert ist und dass das nicht stattfindet.
Ich finde das interessant, und zwar vor dem Hintergrund einer Beobachtung, die ich mache, dass ich ja auf diesem Instagram und in diesem Internet sehr viel unterwegs bin und dass das ja schon auch auf so Plattformen besprochen wird. Und da sehe ich häufig so, dass ich denke, das wäre in meiner Jugend toll gewesen, sowas zu haben. Aber das hätten wir, also da hätten wir gar nicht explizit drüber gesprochen, also nur im Privaten, also gar nicht im Öffentlichen, da hätten wir nur im Privaten drüber gesprochen, aber ohne Zugang zu dem Wissen, das wir jetzt haben. Ja. Also was ja sehr spannend ist, ist zum Beispiel die Wiederentdeckung der Klitoris als gesamtes Organ und nicht nur als ein wenige Millimeter Punkt. Bis Zentimeter großer Punkt, der irgendwo zu finden sein könnte, sondern wirklich als ganzes Organ. Und da wird ja eine große Aufklärungskampagne gemacht, um da auch irgendwie sprechfähig zu sein und das Wissen wieder hervorzuholen und zu verbreiten. Und wenn ich das so sehe, denke ich so, das ist super, dass dieses Wissen so zugänglich ist. Wenn ich aber jetzt parallel höre, dass dann trotz allem so ein Tabu wieder erwächst, oder so ein Gefühl von Tabu, obwohl man dieses Wissen so zugänglich hat, obwohl es so Podcasts gibt, ich glaube, der Podcast in der ARD mit Ariane Alter hieß Im Namen der Hose, also wo auch in Podcasts darüber gesprochen wird, auch das, also ich habe die Bravo nicht umsonst genannt. Das war ja für viele von uns in den 90ern die einzige Möglichkeit, überhaupt was von Aufklärung mitzukriegen. Und die war wirklich schlecht.
Ja, ja.
Ja, aber es war wenigstens eine Form von Aufklärung. Und das finde ich spannend, dass sozusagen diese privaten Räume anscheinend nicht mehr da sind. Und ich frage mich gerade, ob das auch mit Social Media zusammenhängt, ob sozusagen die privaten Räume nicht mehr privat sind, weil ständig ein Handy dabei ist und weil man ständig Angst haben muss, deswegen exponiert zu werden. Weil man zum Beispiel auch ständig Angst haben muss, dass zum Beispiel die eigenen Fotos missbraucht werden, dass man Angst haben muss, dass, wenn man sich dazu veröffentlicht oder äußert, dass der nächste Schritt ist, dass einem wirklich Dickpics ins Postfach flattern. Die Möglichkeit sozusagen sexuell übergriffig zu werden gegenüber Frauen ist durch die Digitalisierung massiv gestiegen. Das können wir auch überall lesen. Ich finde das spannend. Also ich finde spannend zu hören, dass es trotz dieser Öffentlichkeit und Offenheit auf der anderen Seite im Privaten ein Tabu gibt und eine Sprachlosigkeit. Das ist interessant.
Also, ja, das finde ich auch. Da ist so eine große Kluft, deren Überwindung ich gar nicht so schwierig fände. Es ginge ja nur darum, das mitzunehmen, was man meinetwegen im öffentlichen Diskurs gelernt hat und dann im privaten, nee, ganz doof gesagt, die Handys wegzulegen und miteinander zu sprechen. Mhm. Das ginge ja, aber es geht nicht. Und auch auf der Öffentlichkeit liegt, glaube ich, ein Tabu, nämlich, dass sie nicht zu privat sein darf. Das erlebe ich an mir auch, dass Menschen denken, sie würden mich privat als Person kennen, weil ich über potenziell tabuisierte Themen mhm. offen spreche. Das hat mit mir als Persönlichkeit aber gar nicht so viel zu tun. Also, dass ich fähig bin, Vagina und Vulva zu sagen, heißt ja nicht, dass ich...
Dass man
mich gut kennt,
ja.
Nur weil ich das benenne. Ich kann auch Phänomenologie und Hermeneutik sagen und da weiß trotzdem niemand so richtig über mich Bescheid.
Mhm.
Das sind einfach Fachtermini und das ist viel im öffentlichen Diskurs, glaube ich, dass wir gelernt haben, das so einzutragen in Fragen der Gesundheit, Frauengesundheit und so weiter. Da gibt es einen tollen Podcast Superkraft von Ali, die wir auch schon als Gästin hatten. Und dass es in dieser Weise okay ist, drüber zu sprechen. Aber eine wirkliche Privatheit im Sinne von Mitteilen dessen, was mich ausmacht oder ein Sprechen über Erotik, nicht über Sex und nicht über Gender, nicht über kulturelle Vielfalt, sondern über mich und was ich geil finde, das gehört ja auch da nicht hin. Das gehört nicht in den Gesundheitsdiskurs oder so. Das gehört auch nicht ins Biologiebuch. Das gehört woanders hin. Und das ist uns zunehmend verloren gegangen, auch unter Bedingungen der Veröffentlichung, wie du sagst. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass du das auch verfolgst. Da kenne ich mich ja nicht so aus in Social Media.
Ich muss gerade auch so an den Podcast, der hieß mal Eine Stunde Liebe bei Deutschlandfunk Nova. Ich habe jetzt gar nicht verfolgt, ob der noch da ist, aber da wurde halt auch sehr viel darüber gesprochen. Ne? Mhm. Also es gibt die Öffentlichkeiten, es gibt die Formate. Aber deswegen komme ich nicht so richtig drauf klar, warum das im Privaten eben dann nicht mehr funktioniert.
Ja, ich nehme an, dass es da auch einen gut begründeten Widerstand gibt. Den gibt es bei mir auch. Ich teile bis zu einem gewissen Grad, aber ich teile nicht alles von mir mit. Ich will Dinge für mich behalten können. Ich will auch in der Begegnung, gerade in sexueller Begegnung, die Fremdheit des anderen Menschen ja anerkennen. Ich will nicht alles von dem wissen. Ich will den Menschen nicht... Also ich will den anpacken, aber nicht begreifen. Ich will, dass da Fremdheit bleibt. Nicht wahnsinnig viel. Ich will natürlich auch Nähe. Aber Spannung entsteht ja nur, wenn ich nicht alles ausspreche, wenn ich nicht alles verstehe, wenn ich nicht alles mir zu eigen machen kann, sondern wenn etwas am anderen mir fremd bleibt, was ich spannend finde, wozu ich in Bezug suche, aber nie vollständig finde. Und das ist wahrscheinlich etwas, wo wir auch sprachlos bleiben müssen. Und deswegen heißt das Ding dann auch Sex and the City und nicht Eros and the City, weil das unaussprechlich wäre. Und da hadere ich dann auch jetzt nicht so arg mit, weil ich dafür ein Vokabular zu finden zwar sehr spannend finde, aber das geht ja maximal zwischen, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Personen oder nur mit mir selbst. Oder es ist tatsächlich auch unbenennbar.
Ich finde es interessant vor dem Hintergrund dessen, dass man es so schwer vergleichen kann. Ne? Also ich kann jetzt mich daran erinnern, wie das war vor 20 Jahren, ne? Also oder in den 90ern, ist noch länger her. Ist es noch länger her? Oh Gott.
Ja. Wir sind sehr alt, ich genieße das. Die Alterspräsidentinnen sprechen.
Genau, richtig. Aber ne, das ist so, und ich kann mich aber nicht parallel sozusagen in eine gleichaltrige Generation reinversetzen, die in den Kontexten aufgewachsen ist, in denen sie jetzt nun mal aufwächst. So. Ich kann zwar beobachten, dass es eine Entwicklung gibt, dass es eine Emanzipation gibt auf der einen Seite, dass es ein größeres Vokabular gibt. Ne? Also auch wenn wir über Konsens sprechen zum Beispiel, das ist ja eine Erweiterung des Vokabulars oder überhaupt erstmal die Aufforderung, darüber zu sprechen. Und da kommen natürlich Frauen, Männer und Queers, ne? Alle müssen darüber sprechen, wenn sie miteinander intim werden möchten, was denn überhaupt, also welche Form von Intimität es sein soll. Das heißt, wir brauchen ein Gespräch, wenn es um Konsens gehen soll. Und wenn das aber nicht mehr stattfindet, weil es da eine Tabuisierung gibt, obwohl es eine so große Öffentlichkeit gibt, dann ist das durchaus problematisch, weil wir haben da sozusagen einen Fortschritt in den Anforderungen, aber keine, also es kommt kein
Handwerkszeug, um es zu
realisieren. Ja, oder wir haben keine Räume. Also anscheinend ist es auch vielleicht so, dass dadurch, dass wir zum Beispiel so eine Corona-Pandemie hatten, die ja in einer, für viele Menschen in einer Zeit war, die ja auch prägend ist für zum Beispiel die sexuelle Entwicklung, dass die einzigen Räume digitale Räume waren. Und der digitale Raum, der bringt es immer mit sich, dass es eine Möglichkeit gibt, das aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. Ja. Das ist im privaten Raum nicht so. Ja. Das heißt, wir brauchen geschützte Räume, in denen zum Beispiel kein Zugang ist zu Digitalität. Also vielleicht wäre ein, ich weiß nicht, Ratschläge sind auch Schläge, aber vielleicht wäre eine Idee oder ein Vorschlag zu sagen, wenn es Räume geben soll, um darüber zu sprechen, dann muss es vielleicht einfach ein Raum sein, in dem keine Geräte sind, in denen man solche Sachen digital reproduzieren kann oder veröffentlichen kann oder
ja,
so.
Ja, das ist sicher eine Weise, Safe Space mit Inhalt zu füllen, das glaube ich
ja,
auch.
Es kann ja am Ende immer noch, also es gibt ja tausend Möglichkeiten, es gibt tausend Möglichkeiten des Mobbings, vielleicht gibt es da auch einfach eine ganz große Angst und Sorge, dass das eben veröffentlicht wird und da kommen wir, glaube ich, zu etwas, was hochfeministisch ist, dass nämlich immer noch, trotz all dem, was passiert, die sexuell aktive Frau die Schlampe ist.
Absolut, das habe ich mir auch angehört. Als ich so rumgefragt habe, Junge, habe ich Sachen zu hören gekriegt? Ich dachte, mal.
Ja, aber das ist, es ist immer noch so. Das ist ja erstaunlich. Also, dass es da immer noch keine Gleichberechtigung gibt. Und das wird auch sehr häufig diskutiert. Also, das ist auch, wir erleben.
Wie heißt denn der geschlamperte Mann eigentlich?
Das ja, gar nicht. Gar nicht. Und das ist interessant, weil es gibt so einen Instagram-Kanal. Es tut mir leid, dass ich darauf referiere, aber ich bekomme darüber eben mit, was verhandelt wird. Der heißt von Tara. Tara sagt, heißt es, glaube ich. Und die macht so Antwortvideos auf toxische Männlichkeit bei TikTok. Mhm. Das heißt TikToxic. Und da scheint es ein ganz großes Thema zu sein, zum Beispiel, dass Frauen mit einem hohen Bodycount Schlampen sind. Also wir haben gerade einen unglaublichen Backlash darin, wie Frauen zu sein haben und wie weibliche Sexualität zu sein hat. Also das geht hin bis, Frauen müssen Jungfrau sein bis zur Ehe und so. Und das wird aber massiv propagiert von männlichen Influencern, aber auch von weiblichen Influencerinnen. Also das
ich habe nicht umsonst auf der Literaturliste auch die toxische Weiblichkeit
genau.
aus Gründen.
Ja, und das finde ich aber, also es gibt sozusagen eine Gegenbewegung dazu, die wieder dahin geht, dass es eine Sprachlosigkeit und auch eine Unterdrückung von Frauen gibt an der Stelle, was Sexualität angeht. Also etwas, das für Männer selbstverständlich ist und das wird biologisch begründet, ja, für Frauen nicht zugänglich sein soll.
Ja, wobei ich mich auch gefragt habe, wie selbstverständlich das für die Männer, die ich so kenne, überhaupt ist. Also die erleben natürlich andere Formen von Diskriminierung, nämlich dass ihr Begehren nach Zärtlichkeit und einfach mal gestreichelt werden und nicht das tun, was vom Mann erwartet wird. Dass das auch ein großes Tabu ist. Aber wie gesagt, ich glaube sowieso, dass wir uns fragen dürfen, wie so eine Serie aussähe unter vier Männern, die ehrlich über ihr Begehren sprechen. Das fände ich total interessant.
Das fände ich auch mal spannend.
Aber die
würde ich sofort gucken.
Ich auch. Am WG-Tisch funktioniert sowas, wenn sie vergessen, dass man da ist, reden sie miteinander. Man denkt, och.
Ja.
Ja, warte, Rita ist da. Ach so, ist egal. ja, das erlebe ich schon auch. Es ist ja eine Gleichzeitigkeit der Tendenzen, mit der man noch nicht mal ein Problem haben dürfte, wenn sie in einen Diskurs münden würden, wenn sie ins Gespräch bringen würden. Aber es sind häufig Ausdrucksformen von Machtgehabe oder der Versuch, wieder Herrschaft über etwas oder jemanden zu erlangen. Und da dürfen wir zu Recht ein Problem mit haben. Dass man anderer Meinung ist und die sich öffnenden Diskurse irgendwie schlimm findet, meinetwegen. Das passt eben in manche Überzeugungen einfach nicht rein. Das ist auch okay, gegenläufige Tendenzen zu fordern, natürlich, wenn man offen für den Dialog ist. Aber das ist eben häufig nicht der Fall,
genau,
sondern
ja.
Da geht es darum, wieder, wie gesagt, Macht und Herrschaft zu erlangen. Und zwar nicht nur über sich selbst, sondern maßgeblich über die anderen Personen. Und das finde ich schwierig. Und macht eigentlich, das wäre wirklich meine These, bei der ich mitgehe, macht Erotik tot. Also wenn ich versuche, andere unter meine Herrschaft zu bringen, ich kenne mich jetzt in den SM-Diskursen nicht so aus, aber das ist ja dann spielerisch, wenn ich das aber ernst meine. Und
das ist im besten Falle auch mit
Konsens
zu tun.
Ja, genau.
Da muss drüber gesprochen werden.
Eben. Und wenn ich aber versuche, einfach zu unterdrücken und klein zu halten, es funktioniert ja auch nicht. Das wissen wir auch. Es funktioniert leider sehr lange so, dass Menschen drunter leiden, aber es ist nicht so, dass es tatsächlich diesen Diskurs töten würde. Und was den Konsens angeht, ja, da braucht es Vokabular. Like drinking tea müssen wir eigentlich nachher auch verlinken. Aber ja nicht zwingend Worte, wenn es Menschen schwerfällt zu sprechen, man muss es ja auch nicht aussprechen, aber dann müsste man sensibel sein für leibphänomenologische Äußerungen. Mhm. Sagt da jemand mit seiner ganzen Körperlichkeit ja oder mehr so, oh, weiß gerade nicht. Mhm. Und bei weiß gerade nicht schüttet man halt nicht noch eine Tasse Tee oben rein, wenn die andere Person gar nicht weiß, ob sie den Tee will. Das macht man dann einfach nicht. Und da ist wenig Sensibilität, weil unsere Erziehung und Sozialisation darauf auch kaum abhebt. Auch die ist so leistungsorientiert, ist immer wieder mein Punkt, auch dass wir Körper so sehr noch dualistisch denken und denken, wir müssten mit dem Geist regeln, was der Körper tut. Und vor allen Dingen das schnell alles hinkriegen. Zeit ist auch so ein Thema. Man braucht ja nicht nur Räume, man braucht auch sehr viel Zeit, finde ich, um in jemanden einzutauchen und mit ihm fremd zu sein und sich trotzdem nahe zu kommen, braucht das Zeit. Und die ist ganz häufig leider nicht da. Dann kann man aber lernen, den anderen auch zu lesen, ohne dass er oder sie spricht.
Und es braucht auch Aufmerksamkeit, ne? Also so eine Aufmerksamkeitsspanne, die einfach nicht nur ist so, ich muss jetzt was erledigen und einen Haken dran machen.
Ja, und das lässt sich aber dann auch nicht in eine Komödie mit 4 Charakteren übersetzen, ganz sicher nicht. Also wird zumindest schwieriger. Dann muss ich das anders erzählen, nicht in dieser Form. Das ist vielleicht auch das, was mir dann gefehlt hat. Ich habe ganz viel mitgenommen, immer mal, nicht immer, aber immer mal. Aber das Eigentliche, was mir gefehlt hat in dieser Zeit, war, glaube ich, das Begehren danach, auch die unsagbaren Teile leben zu können.
Aber dafür feiere ich ja so eine Serie wie Sex Education, von der ich erst dachte, na, da bin ich zu alt für.
gar nicht.
Ich fand die unfassbar unterhaltsam. Ich finde die Charaktere gut gewählt. Und natürlich wird da jetzt in der, was war die 3. oder 4. Staffel, so eine ganz große Utopie aufgemacht. Aber auch da finde ich schön, dass in der Utopie wieder damit gebrochen wird, weil es eben diese Perfektion auch gar nicht gibt. Weil es immer ein Wandel, ein Kommunizieren, ein, ne, man kann mit besten Absichten große Fehler machen und so. Das sind alles Themen, die darin verhandelt werden. Und die Frage, die immer wieder aufgeworfen wird, ist, wie gehe ich dann mit diesen Fehlern um? Also ne, so eine Kritikfähigkeit zu haben. Und ich finde, das spielt ganz viel mit rein. Was mir noch gerade wichtig war zu sagen, ist, wenn wir über toxische Männlichkeit sprechen.
Toxische Weiblichkeit.
Ja, aber auch toxische Männlichkeit ist auch toxisch gegenüber Männern.
Ja, klar.
Also das wird häufig so gelesen, dass das irgendwie Unterdrückung von Frauen ist. Und das stimmt einfach nicht. Sondern es ist auch toxisch gegenüber Männern, nämlich Männer, die nicht diesem Bild eines sogenannten Alpha-Mannes entsprechen und
auch
irgendwie andere Bedürfnisse haben.
Auch für die selbst. Es beschneidet sie.
Ja, die merken es aber nicht.
Ja, aber das ist ja trotzdem problematisch, dass sie dieser Möglichkeiten beschnitten sind, auch mal jemand anders zu sein.
Ja, möglicherweise liegt es auch in ihnen, ne? Und sie haben gar nicht Zugang dazu. Aber ich würde jetzt ungerne Menschen erstmal analysieren, deren Verhalten sich vor allen Dingen negativ auf andere auswirkt. Da wäre
ich bin sowieso keine Therapeutin, aber ich würde davon ausgehen, dass toxische Männlichkeit an sich scheiße ist. Auch für diejenigen, die das sehr erfolgreich leben und damit Erfolg haben und Machtpositionen gewinnen, auch für die ist das scheiße, ist trotzdem scheiße.
So. Es bleibt einfach scheiße.
Bleibt einfach scheiße, genau.
Ja. Und toxische Weiblichkeit, genau dasselbe, ne?
Ja.
Also auch das richtet sich nicht nur gegen Frauen, sondern ist eben auch eine Belastung für Männer, weil sie Anforderungen an Männer formuliert, die einfach ungerecht sind und auch unsinnig.
Ja, und männlich, weiblich, das sind doch bürgerliche Kategorien. Kängurus, ist ja wirklich so.
Ich möchte wirklich, irgendwann muss es uns gelingen, Marc-Uwe Kling hier ans Mikrofon zu holen. Ja,
oder das Känguru.
Ja, oder das Känguru.
Es sind doch wirklich,
oh, geil.
Es sind analytische Kategorien, mit denen man versuchen kann, was zu erklären und Tendenzen zu benennen. Und da ist es auch sinnvoll, ob das jetzt mit Sex wirklich zu tun hat, mit biologischer Ausstattung oder mit Gender und ob wir in dieser Dualität feststecken wollen, ja, eher nicht. Ne? Trotzdem wissen wir, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, männliche toxische Verhaltensweisen und weibliche toxische Verhaltensweisen. Aber bei mir war noch ein anderer Punkt wichtig, den du eben genannt hast, nämlich dieser Nexus zu Leistung und Performance.
Ja.
Der ist ja gelabelt als männlich, das leben aber natürlich auch Frauen, die nennt man dann Powerfrauen und das wurde als Empowerment gefeiert im Feminismus eine Zeit lang, jetzt erscheint es problematisch und in Bezug auf Sex and the City ist es ein immens wichtiger Punkt, dass es eigentlich um Kapitalismus, Neoliberalismus und Leistung bei dem Ganzen geht und nicht so sehr um persönliche Beziehungen und auch nicht um die persönliche Beziehung zur Stadt. Das wäre noch eine Ebene von Urbanität, die mir wichtig wäre, dass man ja auch zur Stadt selbst ein irgendwie libidinöses Verhältnis haben kann. Aber dieser
der Göllner weiß das, ne?
Ja.
Wir lieben diese Stadt.
Ja, ja, ja. Wir haben da so ein erotisches Verhältnis.
Absolut, wenn ich den Dom sehe.
Ach, ich schaue Pippi in die Augen. Völlig irre. Aber ja, ist so. Ja, das tut uns leid an die, die von woanders zuhören.
Vielleicht haben die da aber auch sowas. Also es gibt es ja vielleicht mit jeder Stadt, ne? Dass man so ein libidinöses Verhältnis zu dem hat,
ja,
wo man sich…
Ja, oder zur Heimat und sei es die eigene Wohnung. Also wenn man lang nicht in der eigenen Wohnung ist und dann heimkommt, ist auch so ein Punkt. Ne? Aber dieser Aspekt der Ökonomie zeigt ja auch, dass es einen klaren Zusammenhang von Sex und City im Sinne von Erwerbsarbeit und privater Arbeit gibt. Nämlich, und das hat Lena Erdlund rausgearbeitet in Bezug auf Sex and the City, den Zusammenhang von Arbeits- und Heiratsmarkt. Weil ja, wir machen ja schon immer noch die Ehe als eine Institution für den Staat fest, in der eine Wirtschaftsgemeinschaft stattfindet, in der wir Lohn erwirtschaften und Gewinne teilen.
Geil,
und so.
Heiraten habe ich mit Sex and the City, bringe ich das überhaupt nicht.
Ja, was ist denn mit Mr. Big? Warum will die überhaupt heiraten? Das ist doch Blödsinn, dass die heiraten will. Was soll das?
Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Aber die haben doch eh nur eine Affäre. Man kann doch keine Affäre heiraten.
Ja, kann man schon, geht halt schief.
Man merkt, ich habe das wirklich nicht gesehen. Das ist
woher weißt du das?
Das ist nur dieses Rudiment, was ich habe. Und von diesem Rudiment denke ich, na, das passt aber nicht zusammen. Jetzt müsste ich das nachgucken.
Doch, doch, das passt dann am Ende natürlich schon. Wegen der, du hast doch gesagt, Romantik und Liebe, da passt das dann am Ende alles.
Kenne ich nicht.
Ist schwierig. Fällt mir auch schwer. Wenn ich es rationalisiere, geht's besser.
Absolut, absolut. Diese Gefühle sind auch wirklich überfordernd.
Gefühle. Aber diesen Nexus gibt es ja, also dass es auch diskutiert wird, wie viele Frauen in welcher Stadt sind und wie viele Männer und wie die sich finden und gematcht werden und so, inzwischen Ehe für alle. Das sind ja auch hochproblematische Diskurse, soll man sich da jetzt diesem heterosexuellen Normativ unterwerfen und auch heiraten, nur weil das schon so lange so gemacht wurde und wie unfair ist das, dass man dann irgendwie Gewinne oder Zuschläge bekommt, die andere nicht bekommen, die aber 20 Jahre zusammenleben. Es gibt diesen Zusammenhang,
wie
Menschen zusammenleben und sich verbinden und im Kleinen irgendwie Staatlichkeit repräsentieren. Das hat mit dem Arbeitsmarkt und mit der Arbeitsteilung zu tun.
Ja, das hat aber auch mit Religion zu tun. Mhm. Also ganz enorm sogar. Also in allen kulturellen.
Mr. Big geht auch zur Kirche, ist ja klar.
Ja, ja, das zum einen, aber auch, wie das geregelt ist, ne? Also diese Idee von Mann, Frau, Ehe und so, das ist ja eine religiöse Idee.
Ja.
So, und die wird unterschiedlich ausdefiniert in unterschiedlichen Kulturen, aber sie ist in den allermeisten Kulturen, die wir kennen oder in den Weltreligionen, ist sie sehr männerzentriert. Ist ein patriarchales Konstrukt und es ist ein religiöses Konstrukt, das in den Verfassungen verankert ist.
Ja, ich würde sagen, das ist so eine metaphysische Überhöhung des Arbeitsteilungsprinzips, wenn man ehrlich ist, dann so ein bisschen Puderzucker obendrauf, weil eigentlich geht es darum, wer was macht.
Das ist die schöne Erklärung dafür, warum Frauen einen Schleier getragen haben.
Wegen
und Männer,
des Puderzuckers.
Ja, genau. Und Männer die Braut vor der Ehe nicht sehen dürfen in dem Brautkleid. Das hat nämlich gar nichts mit Romantik zu tun, sondern der Schleier einfach nur, das habe ich bei Leonie Schöler gehört, aber ich meine, ich hätte es auch vorher schon gewusst. Genau, ja, den Schleier, damit man nicht sieht, dass die Braut weint, weil sie vielleicht Angst hat.
Ja.
Und die Männer durften die Frauen nicht vorher sehen. Dann, falls die doch nicht so ist, wie sie die gerne gehabt hätten, damit sie nicht wegrennen können.
Ja,
also ist für beide scheiße.
Besser, das nachher zu verstehen, dann wird die Ehe gleich viel schöner.
Richtig. Ja, es ging ja auch nie um Liebe.
Nein, natürlich nicht.
Das ist ja das
Abstruse. Ich sage ja, es geht um Arbeitsteilung.
Ja, um Arbeitsteilung und Vermögenssicherung.
Ja, und natürlich.
Abfolgen und so ein Kram. Kriege verhindern, Diplomatie. Also das war so.
Ja, dass das dann romantisierend, das hat mit Romantik eigentlich nichts zu tun, so wie ich Romantik verstehe, aber dass es romantisierend überhöht wurde, ist ja auch noch relativ neu. Also diese Idee von Liebesheirat ist, ja, glaube ich, einfach dem Kapitalismus auch geschuldet und der aufkommenden Industrialisierung. Dann funktioniert das besser und macht den Leuten vermeintlich mehr Spaß.
Aber ja, aber möglicherweise war der Wunsch danach vielleicht doch da.
Ja.
Also es gibt ja diese Attraktion und es gibt ja auch Liebe zwischen Menschen. Ne?
Ja,
und wenn man
natürlich
dann jemand anderen heiraten muss aus kapitalistischen Gründen oder Erbfolgegründen oder so, dann ist es einfach scheiße.
Ja, natürlich. Es gibt auch dieses Momentum, gibt es einen schönen Song zu, den nenne ich dann auch nachher, dass zwei sich entschließen, jetzt miteinander sein zu wollen. Und der Freundeskreis kann dann erstmal nur sagen, okay, auf Wiedersehen, wir sehen uns in 7 Jahren, wenn die Krisen starten. Weil erstmal ist ja dieses ineinander versinken, miteinander ganz viel zu tun haben. Es muss noch nicht mal symbiotisch sein. Es hat diesen, also Verliebtheit hat diesen Zug des Symbiotischen, aber das kann man ja schnell verlassen, wenn man ein bisschen vernünftig ist. Und sich aufeinander beziehen, aber maßgeblich aufeinander beziehen. Und in den Rahmungen, in denen wir leben, ist es egal, ob urban oder Land, so dass man die anderen Bezüge dann tendenziell verlässt. Also ja. Freunde stehen dann am Gartenzaun und werden zum Geburtstag eingeladen, aber erstmal ist dann die Partnerschaft das Vorherrschende. Oder auch wenn Kinder dann kommen, ist das erstmal das, worum man sich zu kümmern hat, und das andere wird nachgeordnet. Die feministischen Ambivalenzen, da sind sie wieder. Und dann ist es ja auch eine Weise, sich zurückzuziehen, die sehr freundlich sein kann. Also wenn die anderen Bezüge dann freundlich sind und es tatsächlich ein arbeitnehmerfreundliches Verhältnis gibt und jemand sagt, okay, dann ist für dich jetzt Privatheit dran und Kinder aufziehen und du kannst hier reduzieren, aber zurückkehren oder irgendwie so für Männer und für Frauen, dann ist es ja auch schön. Also dem Raum zu geben, ist ja gut. Das tut Menschen ja offensichtlich gut. Was ihnen nicht gut tut, ist, wenn diese Rahmungen nicht verlassen werden können. Wenn das keinen guten Entschluss geben kann, anders zu leben, ohne dass ständig Menschen darauf hinweisen und sagen, es ist aber anders. Wenn keine Offenheit innerhalb dieser Beziehung entsteht, sondern das dann nur Fremdgehen heißt, was vielleicht einfach Ausdruck anderer Liebe ist oder so. Das finde ich dann schwierig, und oft wird dabei auch übersehen, was du eben gesagt hast, nämlich, dass es da um äußere, kulturelle und staatliche, historisch gewachsene Rahmungen geht und nicht so sehr um das Verhältnis der beiden zueinander.
Genau, und das muss man, glaube ich, einfach bewusst haben.
Ja.
Und da haben wir aber trotzdem immer wieder so Wellenbewegungen. Also wenn man sich das historisch anguckt, dann gibt es diesen Fortschritt, der ist dann irgendwie für eine Mehrheit der Gesellschaft anscheinend 3 Schritte zu weit. Dann gibt es wieder so einen Rückschritt. Und dann versucht man sozusagen diese Errungenschaft, die man mal hatte, weil man weiß, es geht ja eigentlich, wieder zu erreichen. Und gefühlt sind wir gerade, also auch aus dem, was ich aus Studien kenne, in so einer Phase, wo es wieder so einen Backlash gibt. Also wo dann irgendwie so Hausfrauen glorifiziert werden, die ihre Männer versorgen und so. Ja. Und das ist, ja.
Einfach mehr Schürze tragen.
Ja, aber das gibt es, also auch dieses Vanilla Girl,
ja,
habe ich jetzt
ja,
irgendwo
ja
mitgekriegt, dieses Phänomen.
Ich habe schon ein bisschen mehr gesehen, gelesen.
Genau, und das, also ich finde, es gibt da schon, ja, interessante Strömungen.
Interessant.
Ja, also ich finde, wenn man drauf guckt, dann finde ich das insofern interessant, dass ich mich frage, okay, wie wäre ich denn eigentlich drauf gewesen?
Ja.
So, wie wäre ich vielleicht auch drauf gewesen, ohne so eine Serie wie Sex and the City, ohne dass ich sie gesehen hätte, aber diesen Einfluss habe ich ja trotzdem mitbekommen. Und ich weiß, dass ganz am Anfang, also als ich aus dem Abi kam, dachte ich, okay, jetzt, ne, pass auf, du machst jetzt eine Ausbildung mit 25, hast ein Haus, einen Mann und Kinder.
Ach krass, ich bin aus dem Abi gekommen und habe gedacht, geil, so.
Den Horizont hatte ich nicht. Ja, den Horizont.
Nee, hatte ich auch nicht. Hatte ich ohne Horizont gemacht.
Ich hatte weder den Horizont noch die Perspektive, und für mich war das irgendwie total klar, wo es dann hingeht. Und das, also die, zum Beispiel, wir hatten bei uns eine Mitschülerin, die sich ganz klar als Feministin positioniert hat, aber auch damals klassisch mit kurzen Haaren, also auch Körperbild nicht entsprechend und so weiter. Und die wurde von allen gemobbt. Also die war total schräg, wo wir alle dachten, was ist denn mit der, was stimmt denn nicht? Und so Männerhasserin wurde sie auch gerne genannt und so. Ja, ja. Ich komme vom Land.
Ich auch. Und ich war auf einer katholischen Privatschule. Oh, und über Gott. Mich steht in der Abi-Zeitung, ich sei ein männermordendes Molsberger Monster. Und es war aber okay. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich die Ausgrenzung, das war ja schon mal mein Punkt, einfach nicht wahrgenommen habe.
Du dachtest, ja, ist ja okay.
Asperger-Autismus kann so befreiend sein. Warte mal, ich muss nachdenken. Aber ich habe es nicht als Ausgrenzung erlebt, aber als Label schon auch. Also dass ich halt oft kratzbürstig bin und das Verhältnis zum neben mir sitzenden Mann, der einen Transform Your Body Aufkleber auf seinem Hausaufgabenheft hatte, so männlich sein und so. Wir hatten die eine oder andere Diskussion.
Stimmt, Bodybuilding war in den 90ern auch ein Riesending.
Ja, ja. Das war so Männlichkeit.
Man vergisst 1. das immer so, ne?
Doch, doch, da war schon viel vorhanden. Ja. Und ich habe mich damals auch schon positioniert und habe aber das zum Beispiel nicht so erlebt, wie du, dass da aktive Ausgrenzung stattgefunden hätte. Aber es kann wirklich sein, das ist jetzt ernst, dass ich das nicht mitbekommen habe, dass da Ausgrenzung stattgefunden hat.
Ich frage mich gerade, wo das herkommt, weil eigentlich, und das war mir damals nicht bewusst, das weiß ich erst heute, aber in einem Haushalt aufzuwachsen, wo die Mutter Vollzeit berufstätig ist in Westdeutschland,
war bei mir auch
war
so.
Ja. Ehrlich gesagt nicht üblich. Also das ist ja kein Standardmodell. Und ich hatte zwar den sozusagen diese Idee vor Augen, das wäre jetzt mein Lebensweg, aber ich habe natürlich noch nie da reingepasst. Also ich habe das noch nie erfüllt, sondern hatte immer schon auch so einen inneren Ehrgeiz, erst was zu erreichen. Also das war schon ein Widerspruch in sich. Ich habe ihn nicht verstanden als solchen, sondern ich dachte, als jemand, die eben ohne Kohle dann zu Hause ausgezogen ist und versucht hat, sich selber durchzuschlagen mit einer Ausbildung, und dachte ich, okay, wenn man eine Ausbildung fertig hat, dann arbeitet man in dem Beruf, und in dem Umfeld ist es so, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da war das für alle so. Die
ist
haben
auch
dann
kein
währenddessen,
Gedanke,
nee, die eigentlich. Haben währenddessen geheiratet, ne, sind dann irgendwie 2-3 Jahre im Beruf geblieben, dann kam das erste Kind und die Männer, mit denen, also die sie geheiratet haben, mit denen hatten sie dann eben Häuser, weil auf dem, also weiß ich nicht, Mieten kam da irgendwie nicht, die wäre mir gar nicht gekommen. Mhm. Und dann bricht man halt aus, geht nach Köln und denkt sich, ach
ist also auch das lebbar.
Das mit dem Haus kann gerne, brauchen wir eigentlich nie.
Ja, genau.
Und das wurde mir prophezeit übrigens. Als ich Kellnerin war, wurde mir prophezeit, dass wenn ich in die Großstadt gehe, dass ich, dass meine Beziehung enden wird und dass ich einen anderen Lebensstil mir aneignen werde. Und das habe ich weit, weit, weit von mir gewiesen.
Siehste, so, der Artikel, den ich eben so lang und breit zitiert habe, heißt Sex and Not the City. Oder in the Not City, muss ich mal gucken. Sex and Not the City. Mhm. Umgekehrt ist das City and Not Sex. Also wenn du Urbanität lebst, lebst du nicht dieses Familienidyll.
Ja. Das ist da zutreffend gewesen.
Ja.
Anekdotisch evident.
Genau, anekdotisch immerhin. Aber warum auch nicht empirisch evident? Also das ist, so glaube ich, der Komplexität, über die wir eingangs gesprochen haben, geschuldet, dass da eine größere Auswahl stattfindet und die Stanzen des zu lebenden Lebens dann eben oft auch nicht passen, wenn andere Erfahrungen gemacht werden.
Und schwierig sind, ne? Also wenn ich jetzt mal überlege, dass Menschen mit Kindern in der Stadt Wohnraum finden sollen.
Ja,
ist das
erschwerte Bedingungen.
Massiv erschwert, vor allen Dingen, wenn es mehr als ein Kind ist.
Ja.
Also mit einem Kind geht's noch, mit zwei Kindern wird es schon schwieriger. Alles darüber hinaus ist schlicht nicht vorgesehen.
Ja, oder wird dann an den Rand gedrängt, ganz im Wortsinne.
Genau,
ne?
Richtig.
Da musst du so im Speckgürtel leben, wenn du viel Geld hast, oder in nicht so speckigen Gürteln, wenn du wenig Geld hast. Dieser Zusammenhang von Geld und Urbanität ist auch vital. Und wie man dann leben kann und welche Lebensform man ansteuert, das eben auch. Und das sind alles Dinge, die so ex-negativ in dieser Serie erzählt werden. Mhm. Dadurch, dass du nur die Reichen siehst, die in Manhattan leben, bei denen wird, glaube ich, ein Kind geboren bei Miranda, die dann nach Brooklyn zieht. Das ist ja, ne, die Thematisierung.
Guck mal, das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, dass da tatsächlich noch eine ein Kind bekommt.
Ja, ausgerechnet die, naja, da reden wir dann mit Rebecca drüber. Aber diese, ohne jetzt nur die Sichtbarkeit bedienen zu wollen, aber es sind ja schon blinde Flecken. Aber auch das Nicht-zu-Hörende, das Nicht-zu-Sehende, das Nicht-Wahrnehmbare ist in der Negativfolie alles da. Natürlich leben die so, weil es ganz viele Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, die diesen Lebensstandard irgendwie nähren. Mhm. Natürlich ist die Stadt mal dreckig, aber die wird ja sauber gemacht von anderen Menschen, die wir alle in dieser Serie nicht großartig sehen oder nur als Bauarbeiter, die dann hinterherpfeifen. Mhm. Und das ist dann das Thema dieser Folge.
Catcallen, wie man es mittlerweile
genau,
nennt.
Genau, und das wird aber auch in, weiß gar nicht, wie lange die waren, ungefähr 25 Minuten, glaube ich, oder eine halbe Stunde, da findet das
waren
in den 90ern keinen Raum.
40 Minuten?
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. Und dann kam sehr viel Werbung dazwischen. Wahrscheinlich ist es Nettozeit 25 Minuten gewesen, es lief aber im Privaten
vorstellen.
Und deswegen war 3x5 Minuten Werbung dazwischen.
Möglich. Muss ich nochmal nachgucken. Ich hatte ja, wie gesagt, an dem WG-Abend, der war dann Der Dienstagabend war dafür gesetzt, da war es dann auch egal, wie lange das dauerte. Aber diese Form der Nichtsichtbarkeit, Nichtwahrnehmbarkeit und auch Sprachlosigkeit gibt es eben auch in Bezug auf das Sexuelle sehr dezidiert. Und meine These wäre, wie gesagt, das eine ist notwendig, weil es Dinge gibt, die unsagbar sind. Das andere ist nicht notwendig und halt eher schädlich tatsächlich, wenn man das nicht benennen kann, was aber zu benennen wäre. Und es gibt natürlich Formen, sich davon zu emanzipieren, nämlich diese Sprache zu lernen, diese Dinge zu konsumieren und zu merken, da ist was, was aussagbar werden will in mir, ob jetzt leiblich oder mit Worten. Ich möchte das leben können, aber dann brauche ich auch Bedingungen, unter denen das möglich ist. Mhm. Und ich habe das komischerweise jetzt im Nachgang, wenn ich drüber nachdenke, als große Freiheit erlebt, dass ich völlig ohne aufklärendes Vokabular oder ohne Formen, die zu verwirklichen wären, im Plural groß geworden bin, weil durch diese ganz große Sprachlosigkeit alles gleich verboten war. Es war alles, ob ich jetzt Händchen halte, knute oder sonst irgendwelche Dinge tue, es ist alles verboten. Deswegen ist dann aber auch egal, was ich mache. Es ist alles schlimm. Tendenziell.
Das war bei mir genau anders. Also es war
gab
nicht
klare Grenzen, was noch okay ist und was nicht.
Gar nicht, überhaupt nicht. Es wurde tatsächlich, es wurde natürlich darauf geachtet, dass niemand von uns vorzeitig irgendwie schwanger wird.
Ja.
Das schon, aber ansonsten man hat uns da eigentlich völlig allein gelassen.
Ja.
Ja, also es wurde
aber
auch nicht irgendwie,
ja auch.
Genau, es gab nicht irgendwie eine Aufklärung oder so, ne, sondern es wurde dann halt
es
einfach,
ein großer,
aber es gab auch keine Verbote.
Große weiße Flecken auf
genau.
der inneren Landkarte.
Richtig, ja. So. Und deswegen, ja, hatte ich, glaube ich, einfach großes Glück, ganz früh an Menschen und vor allen Dingen Partner zu geraten, die da sensibel mit umgegangen sind. So, also und das ist, glaube ich, ich kenne das aus Gesprächen mit Freundinnen, das ist ein Glück, das nicht viele Menschen haben, so.
Das stimmt,
hatte ich auch. Genau, das ist bei mir wirklich richtig gut gelaufen an der Stelle, aber auch da, ne, hat man sich irgendwann so ein Vokabular erarbeitet. Also ich habe nicht Bravo, bei Bravo ging bei uns gar nicht.
Nee,
das war Schmuddelkram. Das
habe ich aber auch nie gelesen.
Ja, kommst du nicht dran vorbei. Also bei uns kamst du nicht dran vorbei, weil es unterm Tisch rumging während langweiliger Unterrichtsstunden.
Das hat niemand mit mir geteilt. Diese Ausgrenzungsthese muss ich nochmal nachverfolgen.
Doch, das haben wir, das schon. Aber genau, also auch bei mir spät, ne, so mit 16. Vorher hat mich das einfach auch überhaupt gar nicht interessiert. Das Einzige, was mich vorher interessiert hat, war Sport. So, also ich bin einfach eine totale Spätzünderin gewesen. Ich wollte mal Sport machen und deswegen.
Mich hat das beim Sport schon interessiert.
Nee, gar nicht. Ich hatte gar kein Interesse daran. Das kam wirklich relativ spät bei mir. Da waren die anderen, glaube ich, schon alle viel weiter. So ist es. So, ich finde das eine Überraschung. Also dafür, dass niemand von uns die Serie wirklich gesehen hat.
Ich habe das gesehen,
aber ich
habe mich gelöst von diesem unmittelbaren Sehen.
Ja, ich finde das super, weil das hat irgendwie die Möglichkeit geschaffen, darüber hinaus zu denken und so verschiedene Räume sich zu eröffnen, zu erschließen. Deswegen finde ich das sehr spannend. Vielleicht möchtest du ein Fazit sprechen?
Ja, ich versuche eine Sortierung, weil wir so unsortiert gesprochen haben. Das liegt auch an mir.
Entschuldigung,
nee, an mir,
weil
wir einfach das Gespräch haben laufen lassen und das ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Ich hatte schon eigene Punkte, die ich besprechen wollte und dann denen ich so hing und es ist ja aber auch immer schön zuzuhören und dann über was anderes zu sprechen, aber es kam ja alles vor. Also wir haben schon über den Zusammenhang von Urbanität, also wie ist das städtisch zu leben und der sexuellen Lebensform oder auch Beziehungsform gesprochen. Das war ein großer Punkt, den ich hatte. Der zweite war für mich die Frage, wie ist das, wenn das vier Männer erzählen? Also gibt es wirklich diese weiblich-männlich-Differenz in der Sozialisierung ganz sicher. Aber was hieße das, den Diskurs zu öffnen hin auf männliche Perspektiven? Fände ich einfach interessant. Können ja mal zuhörende Männer berichten. Der dritte Punkt war, glaube ich, der Zusammenhang zu Kapitalismus und zu Neoliberalismus und Wirtschaftsform. Den finde ich immens wichtig. Ja. Und der vierte Punkt ist die spannende Unterscheidung zwischen Erotik oder Eros und Sex. Also ist das dasselbe, ob ich Sex and the City bespreche oder ob ich Erotik and the City bespreche. Und dann sind wir nach meinem Empfinden auch noch auf einen großen fünften Punkt gekommen, nämlich die Frage des Vokabulars. Also welche Rolle spielt Schweigen, Sprechen, nicht im Sinne von Worten unbedingt, aber wie kommen wir auf kommunikatives Verhandeln dieser Themen? Ja, ich hatte noch ein paar mehr. Also das mit Raum und Zeit finde ich wahnsinnig wichtig und die Möglichkeit, den anderen fremd sein zu lassen bei allem Suchen nach Nähe. Aber das ist dann schon relativ weit weg von diesem komödiantischen Erzählen von vier Frauenschicksalen.
Ja, aber grundsätzlich finde ich das, oder ich hatte das nicht erwartet, dass die Folge in der Form läuft. Und ich fand es sehr spannend, ehrlich gesagt. Und ich muss ganz viel denken, wenn du Eros sagst,
Eros.
Wenn du Eros sagst, an unsere Folge zu Eros, Philia und Agape. Genau, weil die mochte ich auch sehr gerne. Ne?
Die, ja, die war auch
verlinken
wichtig.
Wir auch nochmal.
Also diese Liebesformen zu unterscheiden,
genau,
ist wichtig. Ich habe auch noch einen neuen Artikel dazu gefunden, den kann ich auch noch aufführen, den habe ich hier nicht drauf.
Ja, aber das, genau, den verlinke ich nochmal. Und ansonsten würde ich sagen, Literaturliste, bitte.
Okay, da kam jetzt noch einiges hinzu, da muss ich aber nachdenken und nachliefern. Was ich unmittelbar auf dem Zettel habe, ist das von Lena Edlund, Sex and the City im Scandinavian Journal of Economics, wo es um den Aspekt Ökonomie ging und den Zusammenhang von Arbeits- und Heiratsmarkt als Nexus von Sex und City. Dann von Noel Carroll, Consuming Passion, Sex and the City, das ist in der Revue Internationale de Philosophie von 2010, da geht es um den Aspekt Moral und Lebensberatung, weil der sagt, dieses darüber sprechen bedeutet, dass Carrie quasi als Vertreterin der praktischen Ethik auftritt und immer diese Fragen aufwirft und dann werden die verhandelt. Joanna Brewis, Sex and Not the City, The Aspirations of the 30-something Working Woman. Da geht es um den Aspekt Urbanität vor allen Dingen und daher kam diese Unterscheidung von Sex als Familienleben und City als Erwerbsleben. Und da ging es auch um die Ambivalenzen innerhalb der Serie und im realen Leben. Sophia Fritz ist ganz aktuell und etwas, was noch öfter vorkommen wird, glaube ich, weil es mein Denken sehr befeuert, ist toxische Weiblichkeit, die vor allen Dingen dieses Label der Powerfrau nochmal problematisiert. Aber auch Bitch, gutes Mädchen, Mutti, also alles als Form berechnender Unterordnung sichtbar macht, wo es hintenrum oder indirekt auch nur um Macht und Kontrolle geht. Und darüber darf man auch in Bezug auf diese Serie sprechen. Dann habe ich ein Kapitel aus Robert Pfallers Zweite Welten und andere Lebenselixiere zitiert. Das ist das Kapitel 2, Sexualität und die Wahrheit der Stadt, die philosophischen Lektionen von Sex and the City. Da hatte ich beim Lesen einige Widerstände, aber mit denen kann man sich ja dann auch auseinandersetzen.
Ja.
Und es ist nicht falsch, es ist nur so, dass ich an manchen Stellen dachte, oh Mann.
Mit und, zwei N?
Ja, immer. Und Byung Chul Han, Agonie des Eros, daher kam diese Diagnose, dass Erotik eigentlich von der Unsagbarkeit und von der Anerkennung des anderen lebt und wir in einer tendenziell narzisstischen Gesellschaft genau das platt machen und Negativität nicht zulassen und so dann auch die Spannung verloren geht. Ja, das war so das, was ich für die unmittelbare Vorbereitung benutzt habe.
Ich finde, dass da sind sehr viele Sachen bei, wo ich denke, wann bezahlt mich endlich jemand nur fürs Lesen und Recherchieren?
Ja. Yeah.
Nicht fürs Veröffentlichen, ich möchte einfach nur sehr viel lesen. Es gibt so viele Sachen daraus, die ich so spannend finde, dass ich denke, ich möchte einfach nur lesen, man reiche mir dazu dann mein Essen, damit
das
ich das auch
cool
nicht mehr, das wäre toll, oder? So, das ist Utopie, auch dazu haben wir eine Folge gemacht.
Stimmt.
Und ich würde sagen, auf jeden Fall vielen Dank für die Vorbereitung. Ich hatte wirklich großen Spaß. Wir haben ja sehr viele harte Themen, sind dann mit einem schweren Thema eingestiegen, das eine Daseinsberechtigung hat. Das ist, glaube ich, ein Appell auch an unsere Ambiguitätstoleranz, dass immer alles gleichzeitig da ist, das Tragische, das Schwere, aber auch eben das, was ein bisschen leichter ist, möglicherweise. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder andere Gedanken dazu habt, dann schreibt uns doch gerne per Mail an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Auf der findet ihr auch einen Button. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns dabei Steady einen Euro im Monat spenden bzw. eine Jahresspende von 12 Euro dalassen. Wir tun unser Möglichstes, natürlich eine Folge pro Monat zu veröffentlichen. Und wenn wir das nicht können, dann schieben wir eine hinterher. Also die Menge bleibt gleich. Wir schieben dann eine hinterher. Wir informieren euch aber auch, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten findet ihr uns bei Mastodon unter @wasdenkstduden, @podcasts.social und ich habe eine eigene Präsenz, das ist @fraunora, @chaos.social. Und ja, ich bin sehr gespannt, was diese Folge mit euch macht. Und ich habe jetzt schon 30 Ideen für weitere Folgen, die genau daran anschließen. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob Feminist Self-Control Zeit für uns haben, ob wir da zusammenfinden, weil das wird auf jeden Fall nochmal eine Viererfolge. Es wäre schön gewesen, sie zur 150. zu haben, aber hey, zur 151. ist auch völlig okay.
Absolut. Ich möchte noch einem Menschen danken, der sich Zeit genommen hat für dieses Thema mit mir und einen Spaziergang. Das hat meine Sortierung viel leichter gemacht. Also danke fürs Gespräch und ich habe auch schon nächste Themen im Kopf.
Ja, dann geht's hier munter weiter. Also bis dahin. Tschüss.
Tschüss.